Willkommen bei einer neuen Ausgabe von On 15 Air. In knackigen 15 Minuten geben Ihnen ausgesuchte Experten ganz persönliche Impulse und Anregungen rund um das Thema Raumklima. Ich bin Peter Skala. Mein heutiger Gast ist Thomas Brudermann, assoziierter Professor am Institut für Umweltwissenschaften an der Universität Graz. Hallo, Herr Brudermann, vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo und sehr gerne.
Herr Brudermann, warum ich mich auf dieses Interview besonders freue: Sie beschäftigen sich mit verhaltenswissenschaftlichen Aspekten von Klimawandel und Nachhaltigkeit. Und Sie haben dazu auch ein Buch herausgebracht, aber zu dem kommen wir später. Bevor wir unsere Fragen zum Thema Raumklima und Ihrer persönlichen Einstellung starten, vielleicht möchten Sie uns eine kurze Übersicht über Ihren beruflichen Werdegang und ein paar berufliche Meilensteine geben.
Ja, sehr gerne. Also ich bin in Kärnten geboren und aufgewachsen, in einer Arbeiterfamilie. Ich hatte dann den Luxus, als erster der Familie studieren zu dürfen und ich habe Informatik studiert, also Computerwissenschaften. Habe dann Mitte meiner 20er begonnen, mich auch für Menschen zu interessieren, habe dann Psychologie mitstudiert und auch darin promoviert und später mich nicht richtig entschlossen. Es ist mir eigentlich eher passiert, dass also ich bin eher in so eine akademische oder wissenschaftliche Karriere hineingestolpert und habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich verhaltenswissenschaftliche Aspekte und Nachhaltigkeitsthemen miteinander kombiniere. Und so bin ich eben irgendwann an der Universität Graz gelandet und bin jetzt da assoziierter Professor im Bereich Nachhaltigkeitsforschung.
Also irgendwann ist vielleicht sehr bescheiden gemeint. Soweit ich in Erinnerung habe, waren Sie auch im Ausland und haben dort ein bisschen sozusagen über den Tellerrand geblickt. Möchten Sie uns da vielleicht noch sagen, wo Sie waren?
Ja, also ich habe ein paar Jahre lang, aber immer nur zeitweise auch in Asien geforscht und gelebt. Das war in Japan und auch in Thailand. Ich war dann so ja, internationalen Forschungseinrichtungen mit sehr internationalem Klima und es war relativ schön zu sehen, wie die Zugänge zu Nachhaltigkeitsthemen sich auch unterscheiden zu, ja, zum eher europäischen Fokus oder zum westlichen Fokus.
Ich kann mir auch gut vorstellen, also ich weiß jetzt nicht, ob das Thailand vielleicht gerade Bangkok betrifft oder in Asien, weiß ich, also in Japan selber weiß ich es nicht. Die Stadt habe ich relativ klar in Erinnerung, aber in Asien ist ja das Thema Klima oder der Klimawandel und die Luftqualität, also die Außenluftqualität, ja doch ein anderes Thema als noch bei uns im Großen und Ganzen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das für Ihre Forschung und für Ihre Arbeit natürlich auch ein interessanter Kontrast war.
Es war ein sehr interessanter Kontrast. Also einerseits einmal Japan, das fühlt sich ohnehin an wie ein völlig anderer Planet, wo man auch eine sehr starke Sprachbarriere hat. Also da findet man gar nicht so leicht Anschluss, zumindest nicht so schnell. Und in Japan ist der Fokus sehr oft, also wenn es um die akademische Forschung geht, sehr, sehr enger. Ja, also da hat man ein sehr kleines Thema, mit dem man sich dann beschäftigt. Es gibt sehr viele Spezialisten dadurch, vielleicht weniger Generalisten. In Thailand, also da gibt es dieses Asian Institute of Technology, das ist so eine internationale Universität, wo auch mehrere Länder mit drinnen sind. Da sind die Themen wieder ganz andere. Also da ist das Energiethema ganz groß, auch das Müllthema, also Müll und Abfall, ja, und überhaupt Verschmutzung. Und obwohl die Lebensstile jetzt in Ländern in Asien oft noch jetzt klimafreundlicher sind als bei uns, hat man halt das Thema mit Verschmutzung, ja, sehr viel Plastikmüll, sehr viel schlechte Luft, trotz weniger CO2-Emissionen. Und das Spannungsfeld zwischen Wirtschaftswachstum und Boom in diesen Regionen und aber gleichzeitig der Betroffenheit von Klimawandel, das ist sehr spannend zu beobachten.
Und wahrscheinlich werden sich einige Zuhörer oder Zuseherinnen fragen, was macht jetzt Thomas Brudermann mit seinem Außenklima bei der Raumluft? Und Sie haben es ja vorher schon erwähnt, die Luft draußen ist ja nicht überall sehr gut. Und vereinfacht gesagt, beeinflusst ja auch das Außenklima das Innenklima. Also ob das jetzt das offene Fenster ist, ob das der Türspalt ist, wo Luft reinkommt oder rauskommt. Ob das jetzt Lüftungsanlagen sind mit einem schlechten Wartung oder schlechten Filtern oder ungenauen Filtern und, da gibt es sehr viele, da gibt es sehr viele Aspekte, wie stark auch das Außenklima eben Einfluss nehmen kann. Deswegen ist diese Brücke, die wir heute schlagen, besonders spannend und vor allem, dass wir wissen, was sich draußen abspielt sozusagen und was das für einen Einfluss auch auf die Gesundheit hat. Und jetzt natürlich so, wie wir beide sitzen in einem Raum. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, ich möchte jetzt tief Luft holen, um Energie zu tanken, um mich zu entspannen, um mich auf eine neue Tätigkeit vorzubereiten, wenn Sie jetzt daran denken, tief Luft zu holen, was bedeutet das für Sie persönlich? Oder anders gefragt auch, wenn Sie tief Luft holen, um zu entspannen, wo machen Sie das besonders gerne?
Das war während der Zeit in Asien tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung, weil sowohl in Japan als auch in im Großraum Bangkok die Luft ja nicht besonders gut ist. Aber im Großraum Bangkok, da habe ich zumindest in so einem ja, Suburb gelebt, wo man noch sehr viel Wald hatte, sehr viel Natur, da war die Luft nicht ganz so schlimm. Wenn ich jetzt an Graz denke, da ist die Luft zwar jetzt Österreich, also im Österreich-Vergleich, vielleicht auch nicht die beste, aber ich finde trotzdem eine Platzl, wo ich gut Luft holen kann. Ob das jetzt auf der eigenen Terrasse ist im Sommer vielleicht beim kühlen Getränk oder auch in meinen Arbeitsräumen, die ich auch schon so gestaltet habe, dass man da gut Luft holen kann. Also man sieht es hier jetzt nicht, aber rund um mich sind sehr viele Pflanzen, vor allem so Aloe Veras, auch andere, ja, Kletterpflanzen, die es mir da zumindest ein bisschen leichter machen, auch einmal zu entspannen, wenn man in der Arbeitszeit auch einmal eine Pause braucht.
Ja, meistens ist es ja so, gerade wenn man zu Hause ist, so ein Arbeitsraum ist ja gewachsen. Und wenn man jetzt überlegt, dass Ihr Arbeitsraum eigentlich ein Raum ist, wo Sie sich sehr viel aufhalten, Sie haben schon gesagt, man kann gewisse Maßnahmen machen, man gibt Pflanzen hin, die einen Wohlfühlgrad haben, sozusagen einen visuellen Wohlfühlgrad. Natürlich mit einer gewissen Grundmenge auch die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Man versucht dann vielleicht auch das Fenster hin und wieder zu öffnen. Also es gibt so Sachen, die man recht einfach tun kann. Gerade das Homeoffice ist ein sehr schwieriger Bereich. Im Büro ist es doch in der heutigen Zeit, ist man nach gewissen Vorgaben eigentlich schon bestätigt, etwas zu tun. Wenn Sie jetzt zum Beispiel überlegen, Ihren Arbeitsraum im Büro oder zu Hause von null an komplett neu zu gestalten, also ob jetzt Farbe oder die Wandbeschichtung, das Fenster, der Boden oder einfach Pflanzen, auf was würden Sie besonders achten oder welchen Tipp könnten Sie uns geben, auf was wir besonders achten sollten in dem Fall?
Ja, ich kann natürlich jetzt keine sehr professionellen Tipps geben zu Rauminnenklima. Für mich sind Pflanzen das Um und Auf und auch die Belüftbarkeit. Ich mag das ja gar nicht, wenn ich in einem Raum das Fenster nicht aufmachen kann, zum Beispiel in einem Hotel oder auch vielleicht in Arbeitsräumen, wo ich dann manchmal zu Gast bin an ausländischen Universitäten. Also da schätze ich es schon sehr, wenn ich zu Hause bin oder hier an der Uni Graz, da kann ich das Fenster noch aufmachen, da kann ich lüften, wenn ich möchte. Wie ich es anders gestalten würde, ist schwer zu sagen. Ich kann vielleicht sagen, was ich schätze. Ich schätze es bei mir zu Hause, dass ich in einem Holzbau wohne, so ein Holzriegelbau, habe eine kleine Wohnung in einem ja, 20, 25 Jahre alten Holzhaus. Und ich schätze das unglaublich. Also die Luft ist aus meinem subjektiven Empfinden in einem Holzinnenraum ganz eine andere als in einem Betonklotz. Und wenn ich es wirklich von Grund auf neu gestalten müsste, also von aufbauen, dann würde ich mal jedenfalls auf Holz setzen im Bau.
Ja, diese Holzbauweise ist leider noch ein, ich weiß nicht, um Trend kann man nicht mehr sagen, aber es ist halt noch ein bisschen ein Schattendasein. Man bemüht sich natürlich und veröffentlicht dann auch Holzbürogebäude. Die werden dann auch immer ganz gut vermarktet, aber es ist natürlich eine kleine Einheit. Diese Thematik mit dem Homeoffice ist ja auch eine schwierige, weil das ist ja kein geplantes Homeoffice. Also man muss sich eben, wie Sie sagen, mit kleineren Maßnahmen behelfen. Bei großen Büros ist es natürlich wieder die Thematik, welche Balance schafft man zwischen den Baustoffen oder des Gebäudes als solches und der Technologie, die man einsetzt. Welches braucht man mehr, welches weniger? Wo ist die gesunde Balance, der Mix? Ich nehme an, nachdem Sie ja mit Klimawandel auch und Klima zu tun haben, uns stehen ja wärmere Zeiten bevor, intensivere Zeiten von den Temperaturen her. Also man kann wahrscheinlich nicht mehr so bauen wie die letzten 30 Jahre. Man muss vorausdenkend schon anders gestalten. Haben Sie da Erfahrungen oder haben Sie in Ihrem Umfeld diese Initiativen oder diese Überlegungen schon mitbekommen? Ist das schon ein Thema?
Ja, das ist schon ein Thema. Also nachhaltiges Bauen ist vielleicht jetzt, ist ganz sicher nicht mein Schwerpunkt, aber es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sich damit sehr intensiv beschäftigen. Und da geht natürlich die Überlegung über die reinen Baumaterialien hinaus. Also ist auch die Frage, wie gestalte ich schon einmal die Umgebung des Gebäudes? Wie mache ich oder wie stelle ich sicher, dass ich da natürliche Beschattung habe, um im Sommer vielleicht nicht die frontale Hitze reinzubekommen? Und ich sehe, dass das sich sehr viel tut im Vergleich dazu, wie vor 30, 40, 50 Jahren gebaut wurde. Gerade Universität Graz hat ja jetzt keine besonders neuen Gebäude, auch wenn jetzt neue Gebäude gebaut werden wieder. Aber der letzte große Neubau war wohl das Resobi-Zentrum, also das rechts- und sozialwissenschaftliche Zentrum. Und das ist halt ein Betongebäude mit sehr viel Glasflächen. Und ich bin sehr froh, vor allem im Sommer, dass mein Büro nicht in diesem Gebäude ist. Also da ist es schon fast lebensfeindlich dann.
Ja, diese Glasgebäude sind ja nicht mehr wegzudenken, das muss man auch sagen. Und es gibt hier auch sehr gute Lösungen vom Glas her oder von den Scheiben oder der Fassade, der Glasfassade eigentlich, auch von der Raumlufttechnik. Aber das muss halt alles in sich zusammenpassen und es muss die entsprechende Qualität da sein von diesen ganzen Lösungen. Also es ist alles irgendwie bewältigbar, nur natürlich die Summe der Einzelteile macht das dann aus. Und natürlich gibt es oft die Thematik, wie Sie sagen, Sie lüften sehr gerne oder Sie haben das gerne das Gefühl, dass ein Fenster zu öffnen ist oder zu kippen ist. Das fällt halt bei vielen dieser Objekte weg. Ich war auch immer sehr skeptisch. Bei uns am Hauptbahnhof gibt es ja sehr viele Gebäude. Aber auch einige davon oder etliche davon zertifiziert und man merkt schon den Unterschied. Also es hängt wirklich davon ab, wie viel investiert wird und wie intelligent diese Sachen zusammengestellt werden. Und das ist natürlich eine Gewöhnungssache, das muss man auch sagen, ja.
Aber es ist richtig schön. Also ich war letzten Frühling, war das Frühling oder war es Herbst? Ich war in Slowenien bei einer Partnerorganisation, die heißt InnoRenew. Und das ist so ein Holzforschungsinstitut. Und das Holzforschungsinstitut sitzt auch in einem Holzgebäude. Und ich bin völlig begeistert von diesen Büroräumlichkeiten und von der Atmosphäre, die da innen herrscht. Wenn man das dann vergleicht mit gut, der Altbau hat auch seinen Charme, aber wenn man es vergleicht mit den Bürogebäuden, die eben jetzt in Österreich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebaut worden sind, dann ist das schon noch einmal ein großer Schritt in Richtung mehr Wohlfühlen, größerem Wohlfühlfaktor.
Ja, es wird, wenn Sie sagen, ein größerer Wohlfühlfaktor. Es ist ja auch ein Gesundheitsfaktor. Und wenn man sich anschaut, worauf heute Angestellte in Büros zum Beispiel achten, dann ist es ja nicht mehr der Obstkorb alleine, den man halt so kennt, oder sonstige kleine Zugeständnisse, sondern es erhöht sich ja, wenn man so aus Gesprächen rauszieht oder zwischen den Zeilen liest, die Attraktivität als Arbeitgeber oder die Motivation der Mitarbeiter, wenn man sieht, dass der Auftraggeber, der Arbeitgeber sozusagen auf Gesundheit und Wohlfühlen der Mitarbeiter achtet. Also das ist etwas, was uns in letzter Zeit auch durch Umfragen, die wir in Deutschland gemacht haben, im Rahmen einer Studie, die heißt Prima Büroklima. Also dieses Thema Gesundheit ist immer mehr und wird irgendwann einmal wahrscheinlich auch ein Hygienefaktor. wo man sagt, also ich gehe in kein Büro mehr gerne arbeiten, wo ich nicht weiß, dass es sich gesund zusammensetzt oder zumindest meine Gesundheit nicht gefährdet.
Ja, ist absolut verständlich. Für uns als Universitäten ist ja noch ein Thema, wir haben ja auch Studierende, die sich ja auch irgendwie wohlfühlen müssen, die ja auch in einem Klima sich bewegen möchten, wo sie auch was lernen, wo sie, also jetzt nicht nur ja, intellektuell, sondern auch tatsächlich auf das Raumklima bezogen. Also und da ist immer alter Seminarraum im Keller was anderes als ein heller, frisch durchlüfteter Seminarraum in einem neueren Gebäude, wo eben diese Aspekte schon alle auch in Erwägung gezogen worden sind in der Planung. Ja, also und nachdem wir eh es mit sinkenden Studierendenzahlen zu tun haben, was sich aus den demografischen Entwicklungen jetzt ganz normal ergibt, wo wir dann als Uni ja natürlich auch im Konkurrenzkampf sind mit anderen Bildungseinrichtungen. Ich glaube, da kommt es ja schon nicht nur auf die Inhalte an, die man vermittelt, sondern auch das Umfeld, das man dann bieten kann. Und das ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen.
Ja, das ist auch für mich das Stichwort. Wer heute gebaut hat oder baut, es gibt eigentlich auch aus finanziellen Gründen, weil wenn man genau kalkuliert und was ich so aus dem Umfeld herein mitbekomme, ich bin ja selber kein Spezialist, aber eine unter Anführungszeichen gesunde oder nachhaltige Bauweise ist nicht immer in der Kalkulation so teuer, wie man sich es unbedingt vorstellt oder glaubt. Also diese unter Anführungszeichen Ausrede ist immer schwieriger zu akzeptieren. Und der Punkt, da komme ich jetzt dazu, das ist natürlich diese Kunst der Ausrede. Und das ist eigentlich ihr Buch, das sie veröffentlicht haben und über das ich sozusagen zu ihnen gestolpert bin und dann eben mit diesen Augenzwinkern dieses Buch durchgeblättert habe und mir gedacht habe, ja, Klimawandel und die Ausrede, warum man für den Klimaschutz nichts machen kann, warum es unbequem ist, ist ja auch in einem weiteren Sinn eine kleine Ausrede im Bereich des Innenklimaschutzes. Ich bin daher sehr gespannt, was Sie mir vielleicht jetzt kurz sagen können, zu Ihrem Buch und warum dieses klimafreundliche Handeln oder Denken, warum das so schwierig ist und warum das aus der Sicht von Ihnen als Psychologe so wichtig ist.
Also die Ausreden, die sind ja was zutiefst Menschliches, die begegnen uns ja in allen möglichen Bereichen. Ob es jetzt die gesunde Ernährung ist, das gesunde Wohnen, das nachhaltige Bauen. Also sobald man es nicht schafft, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden oder wenn man das vielleicht gar nicht will, dann sind solche Ausreden halt relativ praktisch. Und wenn es jetzt zum Thema Klimaschutz kommt oder zum Thema Nachhaltigkeit ganz allgemein, dann klaffen der eigene Anspruch und die Realität eben sehr oft auseinander. Ja, also man will ja eigentlich umweltfreundlich sein, man will was für Klimaschutz tun, aber es klappt halt aus verschiedenen Gründen nicht. Und um sich das dann selbst zu erklären und vielleicht auch anderen schlüssig erklären zu können, da sind die Ausreden wunderbar. Weil dann habe ich einen Grund, warum es nicht klappt. Kann man das dann selbst auch sehr schlüssig so erklären. Und ich muss dann quasi nicht anfangen, mein eigenes Selbstbild zu hinterfragen. Ja, also ich muss nicht anfangen zu denken, ach, ich schere mich halt nicht um Klima und Umwelt, ist mir alles egal. Dann ich sage, nein, ich schere mich schon, aber es geht halt nicht, aus verschiedenen Gründen. Ja, und das ist psychologisch sehr reizvoll. Das ist vielleicht Teil unserer Menschlichkeit. Natürlich ist dann schon auch die direkte Anschlussfrage, wie kommen wir wieder weg von solchen Ausreden? Und wie schaffen wir es dann trotzdem? Und meine Antwort, meine kurze darauf ist dann immer, ja, okay, wir müssen eigentlich zwei Faktoren mit berücksichtigen. Das erste ist einmal unser Mindset, unsere Haltung, unsere Einstellungen zu gewissen Dingen. Ja, vielleicht auch, wie wir über die Themen reden. Da müssen wir schauen, dass wir vielleicht für uns selbst eine Motivation finden, unsere Beiträge doch zu leisten. Wir müssen vielleicht auch schauen, dass wir nicht immer nur das Negative darin sehen, nicht den kurzfristigen Verlust oder die kurzfristigen Kosten, sondern vielleicht den langfristigen Gewinn mitdenken. Ja, das ist alles Mindset, das ist alles Haltung. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, der zweite Faktor, das sind die Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir Entscheidungen treffen. Und sehr oft hindern uns Rahmenbedingungen oder zumindest behindern uns Rahmenbedingungen, dabei, die nachhaltigere Entscheidung zu treffen. Ja, also wenn wir jetzt wieder beim Thema Klimaschutz sind, da ist eben oft die klimafreundlichere Option oft die teurere oder die unbequemere, die mit mehr Aufwand verbunden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei der Entscheidung für ein besseres Raumklima durchaus auch eine Rolle spielt. Ja, es braucht mehr kognitiven Aufwand, es braucht vielleicht mehr finanziellen Aufwand, um jetzt die Anführungszeichen bessere Entscheidung zu treffen. Und da ist ja die Frage, wie können wir an diesen Rahmenbedingungen arbeiten? Wie können wir dazu beitragen? Wie machen wir es uns gesellschaftlich leichter? Wie machen wir es uns als Einzelpersonen leichter, dass wir doch dahin kommen? Und das ist aber keine Antwort oder keine Frage, die ich allein beantworten kann, sondern das ist halt eine Frage, die wir gemeinsam beantworten müssen.
Ich hatte nach dem, ich habe ja nur bis jetzt einige Kapitel so durchgeforstet. Es wird meine Abendlektüre im Detail werden. Ich habe nur gemerkt, es ist wirklich sehr kurzweilig geschrieben. Eben, wie Sie sagen, auch mit einem Augenzwinkern dazu, aber natürlich mit Tiefgang. Und man kann sich natürlich selber an der Nase nehmen, und zu überlegen, was kann ich verändern und wo ist vielleicht auch so mein innerer Schweinehund, den ich da überwinden kann, etwas zu tun oder zumindest einmal auch meine Einstellung zu ändern. Ich habe jetzt den Schweinehund vielleicht noch kurz etwas leicht Entspannendes. Ich bin mir sicher, ich werde von meinen Zuhörerinnen oder Hörerinnen und Leserinnen angefragt, ob dieser innere Schweinehund hinter ihnen als Bild hängt. Darf ich Sie bitten, das ganz kurz, das gehört jetzt nicht ganz zum Thema, aber aufzulösen, weil dieser innere Schweinehund passt so gut und ich glaube, hinten zu er etwas zu erkennen, aber ich bin mir nicht sicher. Darf ich Sie bitten?
Ja, es ist kein Schweinehund, das ist ein Kapibara oder ein Wasserschwein. Also das sind solche großen Nagetiere, die in Südamerika leben, die in Herden leben, die sehr friedliche Tiere sind, die sich auch immer sehr schön mit anderen Tieren anfreunden. Da kann man ja, man kann googeln, Capybaras Friends with Everyone, und da sieht man ganz wunderbare Bilder, wie die sich sogar mit Krokodilen anfreunden. Aber das soziale Wesen der Capybara ist vielleicht auch ein bisschen, ja, eine Taktik oder vielleicht liefert dieses soziale Wesen einen Hinweis darauf, wie man den inneren Schweinehund vielleicht einkreist. Nämlich nicht allein, sondern gemeinsam. Wenn man gewisse Dinge gemeinsam angeht, dann fallen sie uns leichter. Und das gilt gerade beim Klimaschutz ja sehr stark. Also ich denke mal daran, ich kann ja allein jetzt schon in meiner kalten Wohnung sitzen, völlig unbeheizt. Nur ein Licht brennt und dann esse ich dort so ein Rohkost-Karottengericht, ja, ganz klimaschonend. Ich werde mich dabei wahrscheinlich aber eher traurig fühlen. Ja, also das Bild, das man sich da vorstellen kann, ist kein besonders schönes, eher ein fast depressives. Wenn man Dinge gemeinsam macht, dann denkt man an andere Dinge. Da denkt man an das gemeinsame vegetarische Barbecue von mir aus. Das ist plötzlich nicht mehr so depressiv. Das klingt eigentlich ganz interessant, ganz spannend. Und vielleicht kann man das uns auch überlegen, wie haut das jetzt beim Raumklima hin? Vielleicht muss ich ja meine Räumlichkeiten nicht immer alleine irgendwie besser gestalten. Vielleicht mache ich daraus ein Gemeinschaftsprojekt im Freundeskreis, im Kolleginnenkreis. Und ich glaube, dann wird auch die Motivation uns viel leichter fallen und auch die Ausreden fallen dann viel schneller weg, wenn man Dinge gemeinsam angeht.
Ja, kurz angemerkt zu diesen Stichworten von Ihnen, die Capybara, die haben es ja gut, die gehen in die Höhle und dort ist es sozusagen von der Natur her schon ein ausgezeichnetes Klima, so wie sie es brauchen, sonst würden sie nicht in der Höhle sein. Und diese Gemeinschaft ist natürlich im privaten Bereich ideal. um sich auszutauschen, zu inspirieren und auch gemeinsam neue Kräfte oder eine neue Dynamik zu entwickeln, auch in Richtung Klima. Aber diese Gemeinschaft gilt natürlich auch, wie wir vorgesprochen haben, eine Gemeinschaft der Marktbegleiter. Also Technik und Baustoffe und Architektur, also Planung, das muss eine Gemeinschaft bilden, weil nur in der Gemeinschaft, wenn alle zusammen etwas entwickeln, dann kommt für alle auch das Beste raus mit dem besten Ergebnis. Also, also insofern jetzt im Nachhinein ist diese Capybara-Thematik eigentlich eine sehr charmante. Ich wollte Sie noch fragen, gibt es von Ihrer Seite Vorbilder oder ein Buch oder Podcasts, einen Film, wo Sie sagen, das könnte man sich anschauen, das ist inspirierend oder einfach, das hat Ihnen besonders gut gefallen?
Also Thema Vorbilder, da könnte ich natürlich länger sprechen. Ich nenne ein Vorbild zumindest und das war in einem meiner ersten Jobs mit 17, 18 der Leiter der Obstverwertung in Wolfsberg. Also ich habe dann nach der Matura, also um die Zeit zum Bundesheer zu überbrücken, halt mir ein paar Schilling damals noch dazu verdient und an meinem ersten Arbeitstag habe ich eine ganze Palette mit Apfelsaft vernichtet. Ja, ich habe die irgendwie, bin die mit dem Hubwagen falsch angefahren, die ist umgekippt, 600 Liter Apfelsaft wurden zerstört. Und mein damaliger Chef, der Berthold Radl, ist natürlich aufgescheucht von dem massiven Lärm, hergestürmt, hat sich das Desaster angeschaut und gesagt, du musst die Palette ziehen und sie nicht schieben. Und das war alles, was er darüber gesagt hat. Also er hat eigentlich jetzt mir keine Standpauke gehalten, sondern hat mir einen konstruktiven Hinweis mitgegeben, wie ich es in Zukunft besser machen kann. Und das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, weil gerechnet habe ich eigentlich am ersten Arbeitstag mit dem Schlimmsten, ja, dass man mich gleich wieder heimschickt. Und das ist ein Erlebnis, das nach wie vor sehr nah bei mir ist und ich versuche auch das selbst zu leben, wenn ich Mitarbeitende habe, ja. Also, dass man einen konstruktiven Umgang mit Fehlern findet. Bücher, da könnte ich auch sehr lange drüber reden. Ich lese immer wieder mal gern, also ich finde nicht täglich die Zeit, aber wenn ich einmal ein paar Tage habe, dann vertiefe ich mich in Bücher und was ich da empfehlen kann, ist zum Beispiel das Buch vom Rutger Bregmann. Humankind, a Hopeful History. Ich glaube, auf Deutsch ist es Utopien für Realisten. Und das passt vielleicht auch ein bisschen zu dieser Obsthaus- oder Obstverwertungsanekdote dazu. Nämlich, er sucht das Positive im Menschen und findet es auch. Weil sehr oft haben wir ein negatives Bild von Mitmenschen. Und Rutger Bregmann zeigt eigentlich, dass das nicht unbedingt gerechtfertigt ist und dass unter normalen Umständen Menschen hilfsbereit und gut sind. Aber unter bestimmten Umständen verlieren wir diese Eigenschaften. Da wären wir wieder bei den Rahmenbedingungen und der Frage, was sind Rahmenbedingungen, die das Gute hervorbringen? Dann lese ich extrem gern von Yuval Harari, von dem israelischen Historiker, so Homo Deus, also die Geschichte der Menschheit. Homo Deus, Homo und Sapiens waren, glaube ich, seine Bücher oder 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Sehr lesenswert. Und am Ende noch vielleicht Katia Diehl. Die hat das wunderbare Buch Autokorrektur geschrieben, wo sie den Status quo unserer massiven Autonutzung hinterfragt und sehr interessante Gedankengänge, sehr interessante Lösungsansätze. Sie erfährt sehr viel, ja, Abneigung, sehr viel Hass auch im Internet aufgrund ihrer Thesen, aufgrund ihrer Arbeiten. Und ich glaube, das alleine ist eigentlich schon Grund genug, sich das einmal anzuschauen. Ja, es sind provokante Gedanken, aber es sind eigentlich auch sehr gut argumentierte Gedanken. Also das wären meine drei Tipps, ja. Katia Diehl, Yuval Harari und Rutger Bregmann. Unbedingt lesen.
Ich werde diese Bücher gerne auch nachher im Begleittext zu dem Videocast und dem Podcast verlinken. So auch natürlich Ihr Buch. Es soll ja keine Ausrede geben, dass keine Zeit ist zum Lesen. Weil wir haben ja auch, habe ich mitbekommen, sehr viele Querdenker, Vordenker, auch so viele Personen, die über den Tellerrand schauen. Weil wir sind ja ein sehr gemischtes Format, weil man sich ja immer irgendwo Inspiration holt. Und letztendlich, natürlich Sie als Psychologe lesen gerne Bücher über Menschen, so habe ich das verstanden. Auf der anderen Seite, auch in der Arbeitswelt ist der Mensch sozusagen ein Thema, also sowohl als Kollege, als Mitbewerber, als Marktbegleiter. Und man tut sich einfach generell einfacher, wenn man mal miteinander spricht. Also jetzt so ganz vereinfacht gesagt. Und solche Bücher, glaube ich, können auch die Wahrnehmung schärfen und vielleicht auch einige Missstände abbauen, die man halt so im Kopf über die Zeit entwickelt. Also sehr vielen Dank für diese Tipps. Die werden wir nachher online stellen. Auch Informationen zu ihrer Person. Und vielleicht noch zuletzt eine Frage. Gibt es etwas, was Sie uns noch gerne sagen möchten auf dem Weg sozusagen für eine gesündere Raumluft? Gibt es sozusagen noch ein Abschiedswort von Ihrer Seite?
Ja, ich plädiere ja immer, also gerade in meinen Vorträgen, für so ein bisschen eine neue Perspektive, vielleicht ein kleines Umdenken. Sehr oft denken wir ja in erster Linie mal, ja, was habe ich davon, wenn ich das mache? Und bei Herausforderungen, die gesellschaftlicher Natur sind, ist diese Frage dann schwer zu beantworten. Es ist aber vielleicht auch die falsche Frage. Deswegen plädiere ich dafür, die Frage anders zu stellen, nämlich, was können meine Beiträge sein, damit es besser wird? Und das ist ein ganz anderer Zugang, das ist vielleicht wieder der Capybara-Zugang, ja, der das Soziale hervorhebt, der quasi das gemeinschaftliche Wohlfühlen in den Vordergrund stellt, ja, und quasi dann meine eigenen Beiträge dazu noch skizziert. Das halte ich für konstruktiver. Das ist vielleicht der Zugang, den wir brauchen, um die vielen globalen Krisen besser in den Griff zu kriegen, als mit der kurzfristigen, was habe ich davon, Frage.
Die globalen Krisen, im Fokus hier natürlich die Klimakrisen, ist ein guter Abschluss. Es sind ja Krisen und aus Eigeninteresse natürlich noch im nachgesetzt. Das Innenklima fristet natürlich so ein gewisses Schattendasein zum großen Bruder des Außenklimas. Ich hoffe, dass wir mit dem Interview unseren Zuseherinnen und Zuhörerinnen eine Art Brückenschlag gegeben haben, sich beide Welten oder beide Klimafaktoren anzusehen, sowohl die Außen- als auch die Innen. Es ist so eng miteinander verbunden, man kommt denn ja sowieso irgendwann einmal nicht mehr aus. Und achtet man drinnen darauf, dann achtet man auch draußen darauf und umgekehrt. Also insofern vielen Dank für dieses Interview, für Ihre Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns dann in Wien oder in Graz bei der nächsten Möglichkeit oder einer Ihrer Vorträge wiedersehen.
Ja, das hoffe ich. Habe mich sehr gefreut. Danke für das spannende Gespräch.